Ich sag's nochmal. Also ich bin der Joel, voll schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Pastor in der FCG Ravensburg unten am Bodensee, bin eine Stunde hochgefahren und ich freue mich, hier wieder sein zu dürfen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war, vor ein paar Monaten. War auf jeden Fall richtig cool und so freue ich mich, dass ich heute wieder da sein darf, wenn man nochmal eingeladen wird. Ist ja immer ein ganz gutes Zeichen, gell? Genau, ich bin verheiratet, 30 Jahre alt, mit meiner wunderbaren Frau Tabitha. Und haben zwei Katzen, genau, ja. Ganz wichtig, Geld zu erzählen. Genau, ich erzähle das, weil statistisch hört ihr mir dann besser zu. Ist ja immer eine gute Sache, oder? Genau, und mein Thema heute, und das ist so eine Sache, denn jetzt gerade, wo der Krieg begonnen hat zwischen Ukraine und Russland, ist man mit den Gedanken ganz schön arg dort, ne? Was auch gut ist. Dennoch ist es dann manchmal schwierig, irgendwas zu sagen noch, was nicht mehr damit verbunden ist oder irgendwie in eine Richtung. Aber dennoch glaube ich, dass die Predigt auch in so eine Richtung geht. Und wir haben ja gerade, oder ihr vielmehr, habt hier gerade eine Predigtserie, die Zueinander finden heißt. Und ich darf heute auch eine Predigt darin machen. Und mir war folgendes Thema auf dem Herzen. Und zwar habe ich die Predigt genannt No Shame oder auf Deutsch, auf Englisch klingt es halt einfach immer ein bisschen cooler, auf Deutsch keine Scham. Ja, und da möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber reden im Thema Überbegriff Zueinander finden. Und zum Anfang möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich letztes Jahr geheiratet im September und meine letzte Predigt vor meiner Hochzeit, also dann 6 Tage vorher, war noch über, ich weiß gar nicht mehr, Liebe XXL hieß sie, glaube ich. Und das war im Rahmen einer Predigtserie, wir gehen so den ersten Johannesbrief durch. Brauchen wir auch immer ungefähr 1-2 Jahre, aber da sind wir mal dran und dann hatte ich irgendeinen Text aus 1. Johannesbrief und habe die Predigt Liebe XXL genannt und dann hatten wir einen Besucher da, ein netter älterer Herr und mitten in der Predigt ging es dann los, dass ich plötzlich über 2 Minuten ungefähr extrem beleidigt wurde, ja, richtig laut. Und die Gemeinde war dann in so einer Schockstarre ein bisschen, ja. Und niemand macht was und man hört nur die ganze Zeit Arschloch, Wichser und so. Und ich stehe da und man denkt sich so, irgendwie kommt jetzt so langsam so eine komische Stimmung auf. Und ein bisschen Scham kommt rein und das Blöde ist am Ende, für jetzt das Ganze war dann in Ordnung, ich konnte weiter predigen und so, alles easy, hat mir jetzt auch nichts ausgemacht, aber am Ende ist es blöd für die Person, irgendwie steht doch was im Raum, gell, denn die Person kommt auch nicht mehr wieder, es ist schade irgendwie, ja, weil so schnell kommt mal, warum auch immer, triggert was ein in der Person, bei ihm war es was hatte ich an, eine Nike-Schuhe, das war ein Problem für ihn. Gut, heute habe ich Doc Martens extra angezogen. Nee, manchmal triggern einen Dinge im Leben und das ist auch total in Ordnung, mit dem man vorher nicht wusste, dass es vielleicht da war. Und dann macht man irgendetwas und plötzlich kommt so eine Scham rein, ja, eine Schuld, irgendetwas, was einen von einem anderen Menschen trennt. Und ehe man sich eigentlich danach ausgerichtet hat, vielleicht zueinander zu finden, weil die Person ja auch kam in unseren Gottesdienst, war dann plötzlich so schnell in einem Break drinne und plötzlich war Scham drinne und man findet nicht mehr zueinander. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du und ganz sicher hast du oder hattest oder hast auch immer mal wieder so eine Situation, woran du jetzt auch gerade denkst, hey, da ist mal echt was schief gelaufen zwischen mir und einer Person oder vielleicht sogar in einer Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde. Und da ist immer noch, wenn ich drüber nachdenke, da schäme ich mich irgendwie. Da ist irgendwie etwas, was, wenn ich dieser Person begegne, da ist mal was schief gelaufen oder dieser Gemeinde begegne, irgendwas war da. Immer wenn ich drüber nachdenke, ist mir das peinlich oder die andere Person geht mir aus dem Weg oder was auch immer. So schnell kommen Dinge in unserem Leben, die mit Scham zu tun haben, die Trennung zwischen mir und jemand anderen oder zwischen mir und einer Gemeinde bringen. Und Scham ist oft das grundlegende Fundament von diesem, dass wir einander nicht mehr begegnen können und nicht mehr zueinander finden, was ja eigentlich unser Ziel sein sollte. Und ich möchte mit euch in die Bibel schauen, wo hat eigentlich die Scham ihren Ursprung und was hat das Ganze mit Schuld auch miteinander zu tun? Und lasst uns da ein Vers mal aufschlagen, ganz, ganz klein, ganz kurz. Im Genesis, also 1. Mose steht das, Kapitel 2, Vers 25. Dort heißt es, und sie waren beide nackt, also Adam und Eva, ja, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Spannend, oder? Die beiden waren nackt die ganze Zeit, brauchten keine Kleidung, haben ein bisschen Geld gespart und begegnen sich und alles war cool, alles war easy, bis sie dann, und das war der Knackpunkt, das getan hatten, was sie nicht tun sollten, und zwar von so einer Frucht zu essen, irgendwie so einer Frucht. Und sie sollten davon nicht essen, von allen anderen kein Problem, aber diese Frucht, keine Ahnung, bei mir wäre es wahrscheinlich eine Banane gewesen, wäre schwierig, wäre ich auch versucht, ja. Und dann sollten sie diese Frucht nicht essen, aber die Eva tat's und der Adam dann auch. Und just in dem Moment kam plötzlich Scham rein. Denn sie erkannten, dass sie nackt waren, heißt es, und plötzlich schämten sie sich. Sie taten etwas Falsches, Schuld kam in ihrem Leben, weil sie etwas getan haben, was sie nicht tun sollte. Sie haben sich schuldig gemacht vor ihrem Gott und plötzlich erkannten sie, dass irgendwas anders war und plötzlich schämten sie sich. Ja, vorher noch kein Problem. Plötzlich haben sie dann Menschen und denken, ey Adam, du bist ja nackt, was soll das, gell? Und andersrum auch. Und als sie da die ganze Zeit zusammen waren, Adam noch sagte, hey, das ist mein Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein, ja. Das war so damals die Flirtsprache wahrscheinlich. Und als das noch alles war, plötzlich trennt die beiden die Scham und Adam sagt vor Gott, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist übrigens schuld, gell? So schnell kommt zwischen so einer intimen Beziehung, einem, man findet zueinander, plötzlich der Bruch, weil man etwas falsch gemacht hat. Und dieser Auslöser von der Schuld, ich habe etwas falsch gemacht, bringt etwas, und zwar die Scham. Ich schäme mich für das, was ich getan habe, und irgendwer muss dafür büßen, und das Ganze trennt uns plötzlich. Und es geht so schnell, oder? Die Schuld ist das, was wir tun, was wir nicht tun sollten, und ich glaube, wir haben viele Dinge, ob du Christ bist oder nicht, von denen du weißt, dass du etwas nicht tun solltest. Und wenn wir glauben, dann wollen wir uns danach richten, was Gott uns sagt in seiner Schrift, was er möchte, das für uns gut ist. Und ich glaube, er weiß oft viel besser von uns, was für uns gut ist, als wir. Denn wenn wir Menschen uns auf unsere eigene Vernunft stützen, und das sehen wir gerade auch in dieser Welt, dann bringt es letztendlich nichts Gutes hervor. Das ist immer das, wenn wir Menschen bestimmen, was gut und richtig zu sein hat. Dann kommt immer etwas Schlimmes bei raus. Und deswegen wollen wir uns, so wenn wir glauben, auf die Maßstäbe richten, wovon wir glauben, dass sie gut für uns sind, dass sie unser Schöpfer, unser Gott gegeben hat. Aber wenn wir diese Dinge nicht tun, dann machen wir uns vor Gott schuldig. Und eine sogenannte Sünde, so, das ist ein kryptisches Wort heute, ne, meistens weiß man gar nicht, was man damit verbindet, heißt nichts anderes als, es trennt uns von Gott. Und Schuld kommt rein und Schuld trennt uns. Und durch diese Schuld, die eine Tat ist, was wir ja nicht tun sollten, kommt oft in Verbindung mit Scham. Und Scham möchte definieren, was wir sind, aufgrund der Schuld. Wir tun etwas und das macht uns schuldig und die Scham, sie definiert uns und zwar aufgrund dessen, was wir falsch gemacht haben. Und oft ist am Ende die Scham, die bleibt. Selbst wenn die Schuld vergeben ist, ausgesprochen ist, bleibt oft eins und es ist viel nachhaltiger. Und das ist das, wenn ich mich schäme. Wenn irgendwie noch etwas da ist, wenn ich darüber nachdenke und ich schäme mich. Und mir kommt eine richtig, richtig gute, mit einer meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel in den Sinn. Und zwar, vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie auch noch nicht, aber hör mir gut zu, ich will sie dir echt gut erklären. Aber vielleicht kennst du sie auch. Und die Geschichte hat einen Namen, unter dem sie uns allen bekannt ist. Und zwar handelt sie über eine Frau, die etwas falsch gemacht hat. Und man kennt den Namen dieser Frau nicht. Er steht nicht in der Bibel. Aber wenn ich dir sage, es handelt sich um die blutflüssige Frau, dann ist es den allermeisten Christen wahrscheinlich ein Begriff. Interessant, oder? Man kennt den Namen nicht, dieser Person, aber sobald man über die Schuld spricht, weiß man gleich Bescheid, welche Person da eigentlich gemeint ist in der Bibel. So schnell wird nämlich das, was wir falsch machen, zu unserer Identität und Scham kommt rein und es will uns so viel mehr trennen als die ursprüngliche Schuld, die wir getan haben. Und wisst ihr, wenn ich an mein Leben denke, und jetzt wird es ein bisschen ernster und persönlich, aber ich möchte euch das gerne mitgeben, weil ich denke, dass es so wichtig ist und wir oft so wenig darüber reden und eigentlich so prägnant wichtig ist, dass wir über unsere Schuld reden und uns eben nicht mehr dafür schämen. Aber wir reden nicht darüber und Scham kommt rein und es will immer wieder und für immer ein Bestandteil sein in unserem Leben, das uns daran hindert, mit anderen Menschen und mit Gemeinde zusammenzufinden. Und zwar, als ich 12 Jahre alt war, so um die 12, ging es los, dass ich anfing, pornografisch abhängig zu sein damals, ja, mit 12 Jahren schon sehr jung. Und das nahm mich so krass ein, dass ich irgendwann durch diese Schuld, die ich begangen hat, immer wieder, und ich wusste, das ist vor Gott nicht korrekt, was ich hier tue, das wusste ich in meinem Herzen. Und jedes Mal bei der Tat war ich dann so beschämt über mich selbst und so viel Schuld kam rein, dass ich irgendwann nur noch über mich dann dachte, hey, ich bin der Süchtige, ja. Nicht mehr die Schuld, die ich tate, das, was das eigentliche Problem war da, sondern nur noch meine Identität, und zwar, ich bin darin abhängig, ich bin der Süchtige. Und mit circa 14 Jahren ging's los in meinem Leben, wir sind oft umgezogen, und ich war wirklich ein sehr schüchterner Mensch. Und da, wo ich hinkam, wir hatten viele Schulwechsel vor uns, ich und meine Geschwister, wurde ich wirklich extrem gemobbt, immer wieder mit richtig viel Gewalt. Ich habe auch noch eine Narbe an meinem Rücken und so, richtig stark. Und ich hatte Folgendes nur noch, das war nicht meine Schuld, die ich begangen hatte, sondern andere Menschen haben sich schuldig an mir gemacht. Und daraus resultierte, dass meine Identität für mich war, ich war eben das Opfer. Ja, ich bin das Opfer, oder von mir wurde auch gesprochen, das Opfer. Ja. Und mit 21 Jahren, das war an einem Abend, da war so viel in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr ausgehalten habe und mir eigentlich das Leben nehmen wollte, auch einen Abschiedsbrief geschrieben habe, losgepilgert bin. Dann kam aber die Polizei, die kann dann orten, ey, wenn ihr abhauen wollt, dann nehmt den Akku, geht ja gar nicht mehr aus eurem Handy. Die können alles, sag ich euch, ja, verrückt. Und dann haben sie mich gefunden und meine Gemeinde war da auch mit involviert, weil einer der Gemeindeleiter Polizist war und noch ist. Und plötzlich hatte ich nur noch diese Identität aufgrund meiner Schuld, die ich begangen hat, beziehungsweise dieses Versagen innerliche in mir, dass ich ein großer Versager bin. Und Scham kam zwischen mir und meine Gemeinde. Hey, das erste mit der Pornografieabhängigkeit, diese Schuld, kam Scham zwischen mir und meiner ersten Beziehung, die ich hatte, weil es da noch präsent war, das Thema, damals. Und mit dem Opfer hatte ich extrem Schwierigkeiten, früher Freunde zu finden, weil immer wieder diese Identität in mir dabei war, hey, ich bin das Opfer. Und das war eine große Hürde für mich, auf andere Menschen zuzugehen, weil ich immer wieder dachte, hey, sie sehen nur mich als Opfer. Da kam die Scham und ich hatte ein Problem im Zueinanderfinden mit Freunden. Wirklich, ich hatte wirklich wenig Freunde damals. Und als ich mir das Leben nehmen wollte damals, kam eben diese große Scham zwischen mir und meiner Gemeinde. Und ich schämte mich, in meine Gemeinde zu gehen, aufgrund dessen, was ich falsch gemacht habe. Hey, wir tun etwas falsch und meistens vergeben eines Leute oder andere tun etwas mit einem, was falsch ist. Aber die Scham, die da bleibt, die nimmt oft alles ein und ist so viel gravierender oft als das, was getan wurde oder was wir getan haben. Und deswegen finde ich die Geschichte von der blutflüssigen Frau so stark, denn sie erzählt hier eine Geschichte von einer Frau, die etwas falsch gemacht hat, wofür sie gar nichts kann. Und zwar war es damals so im alten Gesetz, bevor Jesus kam, war es so, wenn du Blutfluss litzt, dann, das beziehungsweise auf Neudeutsch, das sagt den meisten wahrscheinlich nichts, die Frau hatte halt ihre Tage, aber durchgängig, permanent, ohne Pause. Sonst hat man das ja einmal im Monat, sie hatte das jeden Tag über 12 Jahre. Und das wäre so ja schon eine blöde Sache, ja, wirklich. Wir Männer können uns da schlecht reinversetzen, ist wahrscheinlich wie Schnupfen die ganze Zeit. Nein, Quatsch. Viel schlimmer. Männerschnupfen, genau. Nein, wir können uns da halt kaum reinversetzen, aber ich glaube, das ist eine wirklich blöde Angelegenheit. Aber für diese Frau war es so viel schlimmer, als wir uns das vorstellen können. Denn im Alten Testament war es so, wenn du unter Blutfluss litzt, dann galtst du automatisch als unrein. Okay? Das hatte mehrere Folgen. Zum einen durfte diese Frau nicht mehr Verkehr mit ihrem Mann haben, aber sie musste sich absondern. Sie durfte nichts anfassen, denn das, was sie berührte, wurde automatisch in dieser Phase unrein. Das heißt, wenn sie einen Stuhl angefasst hatte, galt es wirklich, das müssen wir uns mal vorstellen, als unrein. Und es war mittelmäßig ein Problem, denn alle Dinge, die sie angefasst hatten, mussten nach den Reinheitsgeboten wieder reingemacht werden über bestimmte Waschungen und so weiter und so fort. Und wenn sie Personen berührten, mussten sie sich auch zurückziehen und waschen und so weiter und so fort. Also es war wirklich kompliziert und wir sind uns dessen Ausmaß, glaube ich, gar nicht so bewusst, weil wir es gar nicht kennen. Diese Frau war 12 Jahre in absoluter Isolation, denn sie durfte nicht rausgehen, um Menschen zu besuchen, Freunde zu besuchen. Sie durfte ihre Kinder nicht anfassen, ihren Mann nicht berühren. Sie durfte, egal was sie getan hat, was ihre Tätigkeiten damals waren als Frauen, das waren früher vermehrt haushaltliche Tätigkeiten, durfte sie keine dieser Tätigkeiten, für die sie eigentlich da war, tätigen. Sie durfte nicht kochen, sie durfte nicht aufräumen, sie durfte nicht bei ihrem Mann schlafen, nichts tun, denn alles, was sie tat, galt als unrein. Und sie hätte sich schuldig gemacht. 12 Jahre lang. Diese Frau, und das müssen wir uns mal reinziehen, muss so verzweifelt gewesen sein, unvorstellbar. Es steht auch geschrieben, so können wir nachlesen, sie hat alles Geld aufgewandt, was sie besaß, über Dutzende an Ärzten, die sich an ihr zu schaffen gemacht hatten. Es muss auch extrem beschämend gewesen sein, weil das eine intime, ja, Krankheit ist und sie konnte einfach nicht mehr. 12 Jahre absolute Isolation. Sie wusste, und sie war ein gläubiger Mensch, eine Jüdin, sie wusste, sie ist schuldig vor Gott. 12 Jahre lang. Und jeder andere Mensch wusste auch, das ist die blutflüssige Frau. Und ich glaube, sie war wohl bekannt in dem Dorf, man kannte sich, das war so, wohl bekannt, die Frau, die blutflüssige Frau, die da 12 Jahre schon zu Hause lebt und nicht rausgehen darf. Brutal. Können wir uns kaum vorstellen. Und diese Frau hörte plötzlich, dass ein Mann in der Stadt war, namens Jesus, der Menschen heilen kann. Und plötzlich, und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber nahm sie allen Mut zusammen, trotz dieser Scham und Schuld, ging sie raus vor die Tür, wahrscheinlich das erste Mal innerhalb dieser 12 Jahre. Ging sie vor die Tür, legte sich wahrscheinlich ein Kopftuch um, war damals eh üblich, wenn man verheiratet war, Kopftuch um und ging auf den Marktplatz, um Jesus zu begegnen. Und Folgendes lesen wir, es war nämlich, und deswegen sind die Stellen, die wir lesen, oft doch so wichtig. Der Autor wusste nämlich ganz genau, warum er sie schreibt. Plötzlich lesen wir nämlich, dass ein großes Gedränge war. Es war ein Riesengedränge und jeder berührte Jesus eigentlich die ganze Zeit. Und diese Frau ging durch die Menge, durch dieses Gedränge und sie berührte dabei eine Person. Unrein, 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 klack, unrein. Ja? Hätten die Person das gewusst, hätte sie sehr wahrscheinlich sterben müssen. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Was für eine riesige Schuld da auf sie lag, für die sie gar nichts konnte. Und was für eine extreme Scham. Und sie berührte alle Menschen, nur um Jesus zu berühren, und machte alle unrein. Und jetzt kommt der Höhepunkt, sie machte Gott selbst unrein, oder? Sie berührte Jesus, Gott selbst. Und eigentlich hätte auch er nach dem alttestamentlichen Gesetz unrein werden müssen. Und jetzt passiert etwas wirklich signifikant Krasses. Ja? Wirklich brutal. Jesus sagt, hey, ich wurde hier berührt. Kraft ist von mir ausgegangen. Und die Jünger sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht, ob du gerade bei Sinnen bist, aber dich fasten gerade die ganze Zeit Menschen an. Und Jesus sagt, nein, stopp, wir bleiben stehen. Hier ist eine Frau, die hat mich angefasst und Kraft ist von mir ausgegangen. Ich möchte sehen, wer diese Person ist. Und jetzt wird's spannend. Weil die Frage ist, Jesus heilte die ganze Zeit Menschen, ihn berührten die ganze Zeit Menschen und wurden vielleicht auch geheilt. Aber plötzlich blieb er stehen und wollte diesem Vorfall begegnen. Und jetzt wird's echt interessant. Denn er sagt, wer hat mich berührt? Wahrscheinlich blieben alle stehen, alle wurden leise. Und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und wahrscheinlich waren die alle verwirrt, weil die Leute dachten, wir berühren uns gerade alle die ganze Zeit. Hier ist ein Riesendrängen. Und ich weiß nicht, was in der Frau, der blutflüssigen Frau, abgegangen sein musste. Denn sie wusste in dem Moment, sie war geheilt. Aber plötzlich musste sie sich offenbaren vor allen Menschen und zeigen, das, was ich gerade getan habe, war ein großes Unrecht und ich muss dafür bestraft werden. Und wir lesen auch, dass sie mit Zittern nach vorne getreten ist, unter Zittern, unter tiefster Scham und Angst und sagt, ich bin es und hat ihre Geschichte erzählt. Ich bin's, ich habe Jesus angefasst, ich darf es eigentlich nicht tun. Ey, ich glaube, da waren ja auch immer viele religiöse Leiter, die immer darauf warteten, dass Jesus sich einen Fehler leistete. Und wahrscheinlich ratterte es bei denen auch und gingen diese Gedanken ab, jetzt ist Jesus unrein und so. Wie reagiert er jetzt auf diese Situation? Und wisst ihr, Jesus reagiert so krass, ihn interessiert nicht, was sie getan hat, gar nicht. Er fragt keine Sekunde, was sie falsch gemacht hat. Gar nichts. Ihn interessiert nicht eine Sekunde ihre Schuld, aber die ganze Zeit interessiert ihn eines, und zwar ihre Scham. Er wusste nämlich ganz genau, wofür sie sich schämte, wofür sie 12 Jahre eingesperrt war und wofür sie sich jetzt vor allen Menschen bloßstellen musste quasi. Er rief sie raus, was er nicht hätte tun müssen, tat es aber und fragte, wer hat mich berührt? Und sie erzählte ihre Geschichte. Ihn interessiert nicht, was sie falsch gemacht hat, ihn interessiert nur, wo ihre Scham war. Und er sagt folgende Worte daraufhin, und die sind so krass. Er sagt daraufhin, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ihre Identität war für sie die ganze Zeit, ich bin die blutflüssige Frau. Ich bin die, die schuldig ist. Ich bin die, die niemanden berühren darf, 12 Jahre lang. Und Jesus gibt ihr eine neue Identität. Er vergibt ihr ihre Schuld, spricht die Schuld noch nicht mal an und gibt ihr eine neue Identität, nicht mehr die blutflüssige Frau, sondern Jesu Tochter. Und das ist das Wunder, das Jesus getan hat. Das ist das Wunder, was Jesus für diese Frau, die 12 Jahre litt, getan hat in nur einen einzigen Moment. Ihre Scham vor allen Menschen gleichzeitig aufzuräumen und ihr eine neue Identität zu geben, nicht mehr als blutflüssige Frau, sondern seither war sie sicher bekannt als die Tochter von Jesus. Mit nur einem Moment vor dem ganzen Dorf war ihre Schuld vergeben, ihre Krankheit geheilt. Und das Beste daran, ihre ganze Scham war weggeräumt und ausgetauscht für eine neue Identität. Und nur ein Moment hat Jesus gebraucht, um sie wieder zueinander zu finden mit ihrem ganzen Dorf. Nur ein einziger Moment. Sie war nicht nur geheilt, sondern ihr ganzer Ruf war wiederhergestellt vor ihrem ganzen Dorf. Wer hätte ihr das sonst schon geglaubt? Nach 12 Jahren. Aber Jesus stellt es klar. Und wisst ihr, Jesus ist der Grund, der uns vergeben hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Und mit einer Mission. Er möchte unsere Scham, die so oft in unser Leben kommt, beiseite räumen. Und lasst mich euch einen krassen Vers vorlesen, der in Hebräerbrief steht. Und zwar hat der Hebräerbriefschreiber einmal geschrieben in Hebräerbrief 12, Vers 1b und 2. Und lasst mich das einfach vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen mit eurem Handy oder eurer Bibel. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Dort steht Folgendes. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Scham, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Der Hebräerbrief sagt hier, wir sollen, und das sagt er zu Christen, die Sünde, die uns so leicht gefangen nimmt, ablegen und es wie Jesus machen. Auf ihn schauen, der keine Scham hielt ihn zurück und er erduldete die größte Scham, die wahrscheinlich überhaupt möglich war. Als Gottes Sohn am Kreuz, gekreuzigt, bespuckt, ausgepeitscht und hingerichtet für uns Menschen. Damit unsere Schuld vergeben ist, und die wird vergeben, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Und er möchte, und das ist auch das krasse Wunder dahinter, die Scham beiseite räumen. Hey, auch in meinem Leben hat Gott aufgeräumt und mir meine Schuld vergeben und an meinen Fehlern gearbeitet oder die Schuld der anderen Menschen und mir eine neue Identität gegeben durch meinen Glauben. Es war ein langer Weg, aber ein guter Weg. Und damals, wo diese Scham war des Süchtigen, konnte ich die Schuld ablegen und die Scham hinter mich lassen. Und plötzlich konnte ich, und heute bin ich verheiratet, diese Scham kein Trennungsgrund mehr war, im Zueinander zu finden mit einer Frau, die ich liebe. Das Opferdasein durfte ich irgendwann beiseite legen und mir meine neue Identität suchen, mutig werden und Freunde finden. Es hat mir geholfen, anderen Menschen mutig zu begegnen, als ich abgelegen habe, dass ich kein Opfer mehr bin. Diese Scham, die reingekommen ist durch mein Versagen, durch diesen Versuch des Lebens, kam so tiefe Schuld und Scham in meinem Leben. Die durfte ich auch ablegen und heute stolz auf das Leben sein, das Gott mir geschenkt hat. Und mutig sein, auch mit meiner alten Gemeinde in Verbindung zu sein. Und all das als Vergessenheit zu deklarieren. Wisst ihr, die Schuld ist eine Sache. Aber die Scham, die ist so groß, so oft, oder? Wie schnell machen wir etwas falsch in unserer Beziehung, in deiner Partnerschaft? Ich weiß nicht. Vielleicht machst du immer wieder und dir kommt gerade der Gedanke und du weißt ganz genau, das ist eigentlich nicht gut, was ich da in meiner Partnerschaft mache oder gemacht habe. Und da ist so tiefe Scham, und ich schäme mich, darüber zu reden und es anzusprechen. Oder du hast Beziehungen, Freundschaften und da war dieser eine Vorfall und du schämst dich so sehr, das aufzuräumen. Oder in deiner Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde, weil du weggegangen bist, weil etwas vorgefallen ist und du schämst dich, der Gemeinde oder diesen Menschen zu begegnen. Oder beim Arbeitgeber oder wo auch immer. So schnell kommt so tiefe Scham, die wir niemals aufräumen, die uns definiert durch die Schuld, die irgendwann einmal war. Und wir trauen es uns nicht anzusprechen. Aber was wir hier lernen dürfen von der blutflüssigen Frau, die Jesu Tochter wurde, dass er unsere Identität neu bestimmen möchte. Und sagen möchte, nicht das, was wir getan haben, definiert uns, sondern das, was wir geworden sind, durch den Glauben definiert uns. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und er möchte, dass wir mutig sind und vor allen Menschen treten, die uns umzingeln, wie diese Frau, und allen Menschen sagen, was wir einmal falsch gemacht haben, aber was wir nicht mehr sind. Hey, Schuld hat so eine krasse Kraft auf uns, wenn sie im Verborgenen ist. Wenn wir sie bekennen einander, so sagt es die Bibel auch im ersten Johannesbrief, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns sie. Er weiß ganz genau, was wir Menschen brauchen, was wir aber oft nicht wollen. Einander Schuld zugestehen, aus welchem Grund? Um die Scham beiseite zu räumen. Denn sie möchte so schnell unsere ganzen Beziehungen einnehmen und uns daran hindern, zueinander zu finden. Immer und immer wieder. Und ich weiß nicht, welche Scham in deinem Leben gerade da ist. Die da ist, weil du etwas falsch gemacht hast, weil Stolz reinkommt. Und ich glaube gerade auch in dieser heutigen Situation im Krieg, wie schnell macht man einen Fehler und Stolz kommt rein, Scham kommt rein und man beharrt darauf. Man kann nicht mehr zurück. Wisst ihr, unser großer Unterschied als Christen ist folgender. Dass nicht das, was wir einmal getan haben oder tun, uns definiert, sondern unser Gott uns definiert. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, die Scham nicht nutzte, um ihn zu definieren, sondern die Scham erduldete, um am Kreuz für uns zu sterben, damit eben die Scham in unserem Leben beiseite geräumt werden kann. Denn die Schuld ist die eine Sache, aber Adam und Eva schämten sich, ihrem Gott zu begegnen. Wisst ihr, sie taten etwas Falsches, ja, aber kam Gott in den Garten, um ihn zu begegnen, obwohl es wusste? Ja, er kam. Er kam, um ihn zu begegnen. Wer wollte Gott nicht begegnen? Es war der Mensch. Warum? Weil er sich schämte. Schuld ist die eine Sache, aber die Scham kommt und hindert uns daran, Versöhnung zu finden. Hey, dein Gott, ich weiß nicht, wo du stehst, liebt dich so sehr, dass er sich selbst am Kreuz für dich hingegeben hat, um für dich zu sterben, damit du frei sein kannst von der Schuld. Die Schuld soll dein Leben nicht definieren. Und ja, wir sündigen alle immer wieder. Aber wir sind dennoch keine Sünder mehr, wenn wir an Gott glauben. Wir sollten an ihn glauben, damit wir frei sind. Nur die Scham, die ist das Übel. Denn sie hindert uns, unserem Gott zu begegnen in Freimütigkeit, weil wir einen Fehler gemacht haben, oder? Wir sind so schlecht, wir sind solche Versager. Die Scham verurteilt uns, anderen Menschen zu begegnen, wo wir uns schuldig gemacht haben. Ich bin so ein Versager, ich kann mich nicht trauen. Und sie hindert uns im Zueinanderfinden zu Gott und zu unseren Menschen, zu unseren Beziehungen, zu unserer Familie, zu unseren Freundschaften und zu der Gemeinde, in der wir sind. Ich möchte dich heute so sehr ermutigen, dass die Scham in deinem Leben dich nicht davon beherrschen lässt, ja, dich nicht beherrscht, dem zu begegnen, was du brauchst, und zwar Versöhnung. Und Gott steht da mit ausgestreckten Armen, heißt es in der Bibel, und wartet auf dich Tag für Tag. Er ist nicht der, der dich verdammt, weil du etwas falsch gemacht hast. Er ist der, der auf dich wartet. Nur du bist die Person, die sich distanziert und sich schämt und immer mehr von Gott und vom Kreuz entfernt, weil du etwas falsch gemacht hast. Gott steht da immer und vergibt dir alles, was du getan hast, jeden Tag erneut, wenn du auf ihn zukommst. Aber genau das ist der Knackpunkt, die Scham, die zwischen uns und Gott steht, zwischen uns und den Menschen, zwischen uns und der Gemeinde, so schnell und so oft. Und mein Appell heute an uns ist es, dass wir uns nicht gefangen nehmen von der Scham, basierend auf irgendeinem Versagen einmal, denn wir versagen alle, sondern dass wir mutig sind, wie die blutflüssige Frau, und nach vorne getreten ist, heraus aus ihrer Scham vor allen Menschen und gesagt hat, hey, ich bin geheilt. Und Jesus sagt, du bist heute meine Tochter und du bist nicht mehr dein Versagen. Du bist heute Sohn und Tochter, wenn du an Gott glaubst. Und ich möchte dich heute so sehr ermutigen, wenn du noch nicht glaubst. Sei es, du bist im Livestream oder du bist heute hier und wusstest noch nicht, was du mit diesem Gott tun willst oder ob du ihm begegnen kannst. Hey, wir sagen auch so oft immer, ich spüre Gott nicht, ich erlebe Gott nicht, ich fühle mich so weit weg von ihm, oder? Hey, kann es vielleicht sein, dass du dich schämst für das, was du getan hast oder für das, was du bist oder was auch immer? Gott steht da und wartet auf dich. Gott möchte nur, dass du mutig bist und Gott ist nur eine Berührung entfernt. Wie die Frau damals, die herausgehen musste aus ihrem Haus, Jesus suchen musste, Jesus berühren musste durch alle Scham hindurch. Und wenn du heute hier bist und deinem Gott begegnen möchtest das erste Mal, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Wenn du aber auch hier bist und irgendeine Situation in deinem Leben hast, wo du dich schämst, möchte ich dich ermutigen, dass du das nicht dich bestimmen lässt und deine Beziehung. Dass du anfängst, das aufzuräumen. Dass du heute am besten auf Menschen zugehst in der Gemeinde, wo immer wieder, wenn du sie begegnest, denkst, oh, ich schäme mich, ich gehe aus dem Weg, weil da irgendwas war. Dass du ab heute mutig bist und in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, bei der Arbeit, in der Gemeinde, genau eben auf diese Person, wo du dich schämst, zugehst und diese Situation klärst. Denn du bist nicht das, was du getan hast, nur so lange halt, wie du es annimmst. Gott sieht dich so viel krasser, als wie du dich siehst. Gott sieht dich als sein Sohn, als seine Tochter, als den Menschen, der du bist. Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt noch einmal ein Gebet sprechen und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr könnt, dazu aufzustehen, eure Augen zu schließen, auch wenn du vom Livestream bist. Steh einfach mal aus deinem Bürostuhl auf oder von deinem Sofa oder wo auch immer du sonst sitzt und das guckst. Und schließe einfach deine Augen, wenn es geht. Außer du fährst Auto, dann lass sie auf. Und hey, wenn du dich schämst, vor deinem Gott zu treten, dann leg das heute nieder. Und ich weiß, es ist auch oft so, man sagt es immer, schließt eure Augen und dann hebt eure Hände, wenn ihr Gott folgen wollt, weil wir uns so schämen irgendwie dafür, gell? Alle machen die Augen zu, irgendwie ist es oft so eine persönliche Sache. Aber ich möchte heute einfach dich ermutigen, deine Augen trotzdem zuzuhaben. Und wenn du hier bist und sagst, hey, diesem Gott, der meine Scham endlich aus dem Weg räumen möchte und sollte, ich möchte nicht mehr die Person sein, die gesagt wird, dass ich sie bin oder von der ich selbst glaube, dass ich sie bin. Ich möchte heute eine neue Identität einnehmen und zwar als Tochter oder Sohn eines Gottes. Da möchte ich dich jetzt ermutigen, deine Hand zu heben und ich werde für dich beten. Ja, okay. Vielen Dank für eure ganzen Hände. Es ist das Allerbeste, sage ich dir heute, was du tun kannst. Dein Gott wird heute dein Gott werden und wird alle Scham aus deinem Leben beseitigen. Zwar ist es ein Weg, aber er will dir eine neue Identität geben. Und wenn du heute hier bist und das ist mein zweiter Aufruf und sagst, ja, da gibt es eine Situation oder mehrere. Ich schäme mich so sehr. Und möchtest, dass Gott dir hilft, ab heute dieser Situation zu begegnen und eine neue Identität und neue Zuversicht zuzulassen, dann heb jetzt auch deine Hand und gib Gott das Zeichen, dass er dir heute hilft, diesen Personen zu begegnen. Mach das für ihn einfach fest. Ich habe meine Augen auch zu jetzt bei dieser Sache, denn es ist deine Sache zwischen dir und Gott. Schäm dich nicht, geh auf die Menschen zu. Ja, jetzt, wo wir alle die Augen zugelassen haben, damit es keiner sieht, voll kontraproduktiv der Predigt gegenüber, aber ich glaube, das war eine gute Sache. Sei mutig und ich werde jetzt für uns beten. Vater, ich danke dir so, 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 so sehr für all die Menschen hier, die hier sind und sagen, diesem Gott, der meine Scham beiseite legen möchte, der mir eine neue Identität geben möchte, dem möchte ich begegnen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem man begegnen kann, der wirklich lebendig ist, der absolut genial ist und der heute hier in der Situation, in dieser Welt, die so auseinanderbricht und wo kein Zueinanderfinden mehr in Aussicht ist, so wie es scheint, da willst du uns zueinander führen. Danke, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass du jetzt jeder einzelnen Person begegnest, die hier sagt, ja, ich glaube, ich will dir begegnen. Ich möchte dich bitten, dass du alle Scham ausräumst. Und Gott, ich danke dir auch für die Personen, die schon an dich glauben und gesagt haben, da sind diese beschämenden Situationen. Gott, gib heute Kraft, das auszuräumen. Gib Kraft, das auszuräumen. Dafür bitte ich dich von ganzem Herzen. Danke, dass du der Gott bist, der Identität, der unser Vater ist und nicht ein Gott, vor dem wir uns schämen müssen und der uns in Passivität bringt. Danke, dass du uns Mut gibst und Kraft gibst. Danke, dass du uns heute begegnet bist. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du uns liebst. So beten wir und danken wir dir in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.